Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jeremias Othmann aus dem Haus der Wissenschaft für die Forschung Region Braunschweig. Heute auch wieder im Gespräch mit der Forschung aus der Region. Ich darf bei mir begrüßen aus dem Thünen-Institut Dr. Wiebke Sicke, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Wildbienenmonitoring in Agrarlandschaften am Institut für Biodiversität. Ebenfalls vom selbigen Institut Dr. Frank Sommerland, wissenschaftlicher Mitarbeiter für ein bundesweites Hummelmonitoring in Agrarlandschaften.
Ja, hallo Jeremias. Schön, dass wir da sein dürfen heute.
Wir haben heute eine besondere Folge. Es wird die vorerst letzte Folge des Podcast Forsch sein, unsere 20. eine schöne Jubiläumsfolge. Wir schauen dann anschließend, wie es weitergeht. Aber erstmal wollen wir über Wildbienen sprechen. Wie geht es den Wildbienen in Deutschland, Frank?
Du fängst gleich mit einer sehr guten und sehr schwierigen Frage an, muss ich sagen, weil ganz einfach lässt die sich nicht beantworten, da es einfach verschiedene Einflussfaktoren gibt. Meisten sind negativ, manche aber auch vielleicht gar nicht so stark negativ. Und zu den stärksten Einflussfaktoren zählt sicherlich die intensiv genutzte Agrarlandschaft in Deutschland und infrastrukturbedingte Versiegelung von Flächen. Dazu kommen vielleicht auch noch Klimaveränderungen, wobei das schon wieder ein sehr kompliziertes Feld ist. Es gibt also, oder die meisten Wildbienen, die sind tatsächlich wärmeliebend. Das heißt, da haben sie erstmal kein Problem, dass es überhaupt steigende Temperaturen in einem gewissen Maße gibt. Wenn man sich dann aber anschaut, dass Blühpflanzen vielleicht zu anderen Zeitpunkten blühen, wenn Wildbienen gerade nicht aktiv sind oder auch neue Pflanzen vorkommen, die vielleicht nicht so attraktiv für die Bienen sind, dann kann es da also schon zu Problemen kommen, zu zeitlichen Verschiebungen. Insgesamt ist aber der Lebensraumverlust durch den Menschen eines der größten Probleme. Da kommt bei den Wildbienen hinzu, dass die eigentlich Ansprüche haben an zwei verschiedene Habitattypen. Das ist zum einen das Nahrungshabitat, was sie brauchen, dass sie also Pflanzen haben, auf denen sie Nektar und Pollen sammeln können. Und dann brauchen sie aber auch Nisthabitate und das möglichst auch in einer Distanz, die sie überbrücken können. Also die meisten Wildbienen, die können nur wenige hundert Meter weit fliegen, sodass also auch diese geeigneten Habitate nah beisammen vorkommen müssen. Genau, die intensive Landwirtschaft hatte ich schon angesprochen. Also es ist nicht nur die Flächenversiegelung, sondern auch Bodenbearbeitung kann ein Problem sein, Pestizidbelastung oder auch Düngemitteleintrag. Da gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren. Insgesamt zu den Wildbienen, also das ist eine sehr große, vielfältige Gruppe. Wir haben in Deutschland knapp 600 Arten und die unterscheiden sich in verschiedenen Aspekten. Also es gibt so wenige soziale Arten. Wir kennen das von der Honigbiene zum Beispiel, die in Völkern lebt, aber die meisten sind eben solitär lebend, also bauen keine großen Staaten. Es gibt bodennistende Wildbienen, das sind die meisten der Wildbienen, die also unterirdische Nester anlegen. Oder die hohlraumnistenden Wildbienen, die man vor allem zum Beispiel aus Nisthilfen oder aus Bienenhotels oder Insektenhotels kennt. Und eine große Unterscheidung ist vielleicht noch, dass es Generalisten gibt, die also auf sehr viele unterschiedliche Pflanzen fliegen. Und es gibt starke Spezialisten, die also auf wenige, zum Teil auch einzelne Arten von Pflanzen nur fliegen und die als Pollenquellen zum Beispiel nutzen. Und gerade diese Spezialisten sind natürlich besonders gefährdet, wenn ihre entsprechenden Nahrungspflanzen nicht mehr vorkommen.
Um Missverständnisse vorzubeugen, wir sprechen nicht über die Honigbiene, die auf den Dächern unserer Großstädte aktuell als Speerspitze des Artenschutzes herhalten muss. Wo genau liegt der Unterschied zwischen Honigbiene und Wildbiene?
Genau, also die Honigbiene ist tatsächlich ja nur eine dieser eben genannten fast 600 Bienenarten, die wir in Deutschland haben. Und sie ist ein domestiziertes Tier, sie ist also ein Nutztier, das gepflegt wird durch Imker. Die kümmern sich drum, dass es den Honigbienen auch gut geht. Und die haben einen ganz anderen Lebensraum oder Ansprüche an ihren Lebensraum. Die sind wohl behütet, würde ich mal sagen, durch die Imker. Im Gegensatz dazu sind es eben die Wildbienen, wie ich schon eben sagte. Das ist eine ganz breite Palette auch an Arten, die da vorkommen, ganz andere Bedürfnisse. Und ein großer Unterschied zu den Honigbienen ist da, die Wildbienen haben keine große Lobby. Sie brauchen also Fürsprecher. Und das, obwohl sie elementar wichtig sind, eigentlich für die Bestäubung, für Ernährungssicherung. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich auch um den Erhalt ihrer Lebensräume kümmert. Zu den Wildbienen zählen zum Beispiel ja auch die Hummeln.
Lebensräume hattest du angesprochen. Wo haben wir zum Beispiel in Braunschweig oder irgendwo in der Umgebung Lebensräume für die Wildbienen?
Wildbienen, was ich auch schon sagte, sind oftmals sehr wärmeliebend. Was sie also sehr, sehr vorteilhaft sehen, sind Trockenrasen. Da haben wir zum Beispiel in der Okeraue einen Sandtrockenrasen am Waller Weg. Da kann man also gut auf der Suche nach Wildbienen unterwegs sein. aber auch Streuobstwiesen beispielsweise bei Riddagshausen oder generell Kleingartenanlagen, die sehr vielfältige Strukturen bieten, dadurch auch vielfältige Habitate für Wildbienen bieten, oder auch Friedhöfe ist auch eine Möglichkeit, wo man auf die Suche nach Wildbienen gehen kann.
Du hattest jetzt schon relativ ausführlich gesagt, welche Gründe es für die Bedrohung der Wildbienen gibt und auch schon angedeutet, es ist eigentlich noch nicht möglich zu sagen, wie der Zustand der Wildbienenpopulationen oder einzelner Arten ist. Woran liegt das?
Also wir wissen um die Bedeutung und um die Wichtigkeit der Wildbienen, aber es gibt in Deutschland noch kein Wildbienenmonitoring, kein langfristiges, wirklich flächendeckendes Wildbienenmonitoring. Und Monitoring im Allgemeinen bezeichnet ja erstmal nur die Langzeitaufnahme von Daten. Und darum geht's uns eigentlich auch im Projekt Wildbienenmonitoring in Agrarlandschaften, dass wir also langfristig über Jahre hinweg bestens Daten sammeln zu den Bestandsveränderungen von Wildbienen.
Bisher werden die tot gesammelt, oder?
Also Erfassungen von Wildbienen finden oftmals durch Tötungen statt, einfach weil man die Tiere bestimmen möchte, weil man Belegexemplare braucht, um auch zum Beispiel in ein paar Jahren dann überprüfen zu können, wie eigentlich die Bestimmungen abgelaufen sind. In unserem Monitoring ist das so, dass wir auf tötungsfreie Methoden setzen. Wir haben als Belegsmaterial Fotos, die wir also von jedem Tier anfertigen, das gefunden wird, aber wir lassen die Tiere frei. Und das hat nicht nur bestandsschonende Gründe, sondern auch den Grund, dass bei unserem Wildbienenmonitoring jeder Mensch mitmachen kann, egal welche Vorerfahrungen da vorhanden sind, egal welche Vorbehalte auch gegen das Töten von Tieren zum Beispiel vorhanden sind. Wir möchten einfach ein breites Angebot schaffen, dass viele Leute sich engagieren können. Mittlerweile haben wir auch schon mehr als 300 Ehrenamtliche, also wir haben Einzelpersonen dabei, wir haben Verbände dabei, die mitmachen, wir haben auch Kooperationspartner aus verschiedenen Verbünden und wir zielen darauf ab, dass wir in Deutschland etwa knapp 1000 Flächen, Untersuchungsflächen bespielen können in der Agrarlandschaft. Seit 2-3 Jahren setzen wir das um, schrittweise. Das ist natürlich ein großer koordinativer Aufwand immer. Und jetzt können wir aber sagen, dass wir schon auf etwa 150 Flächen in Deutschland aktiv sind, da Wildbienen erfassen. Zum einen das Hummelmonitoring, wo wir also gezielt die Hummeln erfassen. Da haben wir knapp 40 Arten in Deutschland. Und zum anderen haben wir noch ein Nisthilfenmonitoring, wo wir also die hohlraumnistenden Wildbienen erfassen.
300 Freiwillige hast du gesagt. Wo sind die vertreten? Also jetzt gerade wahrscheinlich eher so im Raum Braunschweig, Wolfsburg und Region?
Nee, da sind wir tatsächlich überregional und deutschlandweit. Mittlerweile sind wir in allen Flächenbundesländern vertreten. Wir haben überall Ehrenamtliche, die mitmachen möchten. Es ist sogar so, dass mehr Leute mitmachen möchten, als wir derzeit betreuen können.
Okay.
Auch da müssen wir ein bisschen bremsen.
Es gibt Wartelisten für die Hilfe gegen das Bienensterben.
Genau, es gibt Wartelisten, es gibt viel Interesse, da mitzumachen und da freuen wir uns natürlich sehr.
Was motiviert die Helfer, sich bundesweit in so großer Zahl zu melden, dass sie beim Bienenmonitoring unbedingt dabei sein wollen?
Also da gibt es sicherlich zwei Ebenen der Motivation. Das eine ist die persönliche Motivation oder auch gesellschaftliche Motivation der Ehrenamtlichen. Das heißt, viele sind motiviert, weil sie einen Beitrag zur Wissenschaft leisten können, weil sie Daten erheben können für die Wissenschaft, weil sie selber einen Lerneffekt dafür daraus ziehen. Das heißt, wir haben Ehrenamtliche dabei, die sich tatsächlich zu Artenspezialisten auch entwickeln können und möchten. Ein Gedanke ist sicherlich der Community-Gedanke, dass man unter Gleichgesinnten da an einer gemeinsamen Sache arbeitet. Und insgesamt ist uns auch wieder gespiegelt worden, dass es eine sehr sinnstiftende Tätigkeit ist, Hummeln oder Wildbienen allgemein zu erfassen. Die zweite Ebene ist dann sicherlich eher die wissenschaftliche Motivation, warum das überhaupt gemacht werden sollte. Also zum einen haben Wildbienen eine gewisse Indikatorfunktion. Das heißt, anhand der Bestandsveränderungen von Wildbienen kann man vielleicht auch gewisse Prinzipien ableiten, wie es um die biologische Vielfalt allgemein steht, um den Zustand von Ökosystemen, also da spielen sie schon eine wichtige Rolle. Und Wildbienen, wie ich auch schon erwähnt habe, sind sehr entscheidend für die Bestäubung, für Bestäubungsleistung, damit auch für Nahrungssicherheit. Also allein aus diesem Aspekt ist es schon eine große Motivation da, die Wildbienen zu erfassen.
Im Vorgespräch habt ihr, Wiebke, diese Frage geht an dich, bereits von einer DNA-Analyse erzählt, die ihr beim Wildbienenmonitoring durchführt. Was genau wird da gemacht und warum?
Ja, genau. Das ist meine Arbeit. Das ist auch ein essentieller Part unseres Ansatzes, das Ganze tötungsfrei zu gestalten und mit Ehrenamtlichen zusammen. Also es ist ja so, dass wir Menschen, wenn wir mit unserer Umgebung interagieren, dann hinterlassen wir eigentlich überall DNA-Spuren. Das wird ja auch viel in der Forensik angewandt. Und das passiert eben unseren Wildbienen, ihren Nisthilfen genauso, sodass wir das so gestalten können, dass die Wildbienen in den Nisthilfen nisten, über dem Winter da sich weiterentwickeln, im nächsten Frühjahr ausschlüpfen und wegfliegen. Und wenn alle ausgezogen sind, dann kommen wir, nehmen das restliche Material, was in den Nisthilfen noch liegt. Das sind irgendwelche organischen Reste, das ist Kot, das sind Pollenrückstände, das ist Nestbaumaterial. Das kratzen wir aus diesen Nisthilfen raus, das machen unsere Ehrenamtlichen. Und das können wir dann als DNA-Quelle verwenden, um unsere fotografischen Daten zu ergänzen. Auf den Fotos sehen wir ja nicht immer 1a, welche Art sich eingenistet hat. Das geht oft nur auf Gattungsebene. Das können wir dann eben mit der DNA-Analyse ergänzen, feiner auflösen. Und was wir parallel dazu mit der DNA auch noch analysieren können, sind eben diese Pollenrückstände. Das heißt, wir bekommen auch noch Informationen dazu, wie die Wildbienen mit der umgebenden Landschaft interagiert haben.
Aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass man selbst als Laie oder interessierter Experte, als Enthusiast keine Möglichkeit hat, die Wildbienen, die irgendwo in der Umgebung unterwegs sind, eindeutig zu identifizieren.
Das geht nur zu einem gewissen Teil. Also beim Hummelmonitoring lassen wir die ehrenamtliche Transektgänger ablaufen. Dann werden die Hummeln, die da rumfliegen, gefangen, fotografiert und so weiter. Und es gibt ein paar Arten, die kann man im Feld sehr gut erkennen, aber es gibt eben auch einige, die können selbst ExpertInnen nicht im Feld erkennen. Deswegen eben ursprünglicherweise oder traditionellerweise die Tötung der Individuen. Aber auch da sehen wir eben von ab in unserem Monitoring.
Ihr seid aktuell dabei, Wildbienenmonitoring aufzubauen. Wie machen das andere Länder? Wie weit sind die?
Ja, das ist stark unterschiedlich, aber wir können gut zum Beispiel nach England gucken, nach Großbritannien. Da gibt es schon, oder da gibt es eigentlich schon immer, ich habe auch in Großbritannien gelebt, ich habe das auch selber mitbekommen, da gibt es eine große Tradition von ehrenamtlichem Engagement und das eben auch im Naturschutz, in der Biodiversitätserfassung. Und da ist es einfach schon ein großes Thema. Da werden viel Citizen Science-Ansätze verfolgt. Meine, das Größte, was die Hummeln betrifft, heißt BWORK, Frank, richtig?
Genau, das genau. Ist ein sehr etabliertes Programm, das schon seit mehr als 10 Jahren läuft. Das heißt auch
BWORK.
BWORK nennt sich das, so ähnlich wie Moonwalk, nur nicht auf dem Mond. Aber jedenfalls ein etabliertes Programm, das seit über 10 Jahren läuft, wo auch Ehrenamtliche in ganz Großbritannien im Prinzip unterwegs sind und da Transekte begehen. Und das sind natürlich sehr wertvolle Daten. Gerade über so einen langen Zeitraum kann man dann schon gut Trends abschätzen, wie sich Wildbienen entwickeln. Ganz tolle Programme. Wir versuchen noch ein bisschen mehr Standardisierung reinzubringen, so dass man auch einfacher die Trends dann tatsächlich ableiten kann zu einzelnen Arten oder Artengruppen.
Wiebke, was ist Citizen Science?
Genau, Citizen Science an sich ist auch ein eigenständiges wissenschaftliches Forschungsfeld. Da geht es aber vor allem um die Hintergründe an Citizen Science. Was motiviert die Leute? Welche Leute engagieren sich in solchen Bereichen, machen ehrenamtlich bei Forschungsprojekten mit? Bei uns ist es so, dass wir natürlich die interessierten Bürger und Bürgerinnen auch dazu nutzen, um Daten überhaupt erstmal zu generieren, um das Ganze in diesem großen bundesweiten Umfang überhaupt stattfinden lassen zu können. Weil es wäre, wenn man das durch ExpertInnen machen würde, natürlich unfassbar teuer. Und wir freuen uns, dass es eben so viele interessierte Leute gibt, die da für uns aktiv werden. Es ist also ein bisschen auch eine Kosteneinsparung, aber es ist eben auch alles, was Frank vorhin schon gesagt hat zur Motivation. Das hat dann eben sozusagen so eine Win-Win-Situation.
Ich wollte es gerade sagen. Ich hab direkt natürlich diese Phrase im Kopf gehabt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie Neffen, Nichten, Patenkinder und man ist mit denen in der Natur, man entdeckt so ein bisschen, schaut auch wieder drauf, wie lebt die Natur, wie funktioniert das, welches Tempo ist da eigentlich da, kann man auch mal ein bisschen runterkommen, dann entdeckt man spannende Arten, fragt sich irgendwie, hat die Neugier irgendwie geweckt, finde ich ja schon auch eine Win-Situation.
Ganz sozusagen. Genau, und das haben wir bei uns auch ganz am Anfang des Projektes total gemerkt, dadurch, dass diese Nisthilfen anfangs noch monatlich kontrolliert wurden, wurde auch erlebbar gemacht, wie die Wildbienen sich in diesen Nisthilfen entwickeln. Und dann kamen die Leute auch auf uns zu, okay, aber woran erkenne ich denn jetzt, wer ist denn das jetzt? Und dann haben wir auch angefangen, Bestimmungskurse zu entwickeln und anzubieten. Mhm. Also wir schauen auch, dass es eben bei uns nicht nur diese Einbahnstraße hat von Leute generieren Daten für uns, dann sind die bei uns und wir werten die aus und publizieren die dann, sondern wir gucken auch,
was passiert damit so.
Genau, wir gucken auch, dass da viel zurückkommt. Wir sind auch, wenn wir angefragt werden, kommen wir auch gerne irgendwie in eine Region, wo Ehrenamtliche von uns aktiv sind und stellen auch das Projekt und die ersten Daten vor. Also da sind wir auch am Austausch auf jeden Fall sehr interessiert dran.
Das heißt, ihr seid auch wirklich bundesweit dann unterwegs und geht da in die Region, in die Flächenländer und trefft euch dort mit den Interessierten und den Enthusiasten, die euch helfen.
Vorrangig machen wir online solche Sachen natürlich. Das ist schon deutlich einfacher heute. Da hat Corona sicherlich einen Vorschub geleistet, dass man viele Webinare zum Beispiel können wir online anbieten. Auch den direkten Austausch. Wir haben eine Sprechstunde, wo man uns erreichen kann und so weiter.
Wann ist die Sprechstunde?
Jeden Montag haben wir prinzipiell Sprechstunden für unsere Ehrenamtlichen, damit sie auch direkt nachfragen können, falls sie irgendein Problem haben.
Ja. Okay.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, gerade den Nutzen auch dieser Citizen Scientists, die wir da einbinden, dass das also, wie gesagt, nicht nur für die Datengenerierung ist, sondern auch ein politischer Aspekt, weil auch unser Auftrag galt, dass wir gesellschaftliche Teilhabe auch ermöglichen, Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema Wildbienen. Und dadurch ist es natürlich ein doppelt positives Programm, würde ich mal sagen, weil wir zum einen die Awareness schaffen zum Schutz der Wildbienen und zum anderen aber auch valide Daten generieren, wie es den Wildbienen denn eigentlich geht.
Also es ist ein Herzensthema, Wiebke, für dich, das habe ich schon rausgehört.
Absolut, ja.
Gibt es wieder Observationen oder Schulungen zeitnah, wo man sich anmelden kann?
Zeitnah leider nicht, da haben wir jetzt einen schlechten Zeitpunkt erwischt für diesen Podcast, weil wir jetzt natürlich schon gestartet sind mit der Saison 2024. Wir haben schon die ersten Informationsveranstaltungen mit den Ehrenamtlichen gehabt. Es ist aber natürlich prinzipiell möglich, sich auf unserer Webseite umzuschauen, wildbienen.tünen.de mit UE natürlich, und sich schon mal unverbindlich voranzumelden für die nächste Saison. Und auch unsere Bestimmungskurse haben wir jetzt erstmal für die Ehrenamtlichen vorrangig als Angebot geschaffen, natürlich.
Wann startet die nächste Saison?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, okay, 25 ja, dann.
Genau, aber da fällt mir gerade noch ein anderer Aspekt ein. Wir arbeiten auch mit dem Portal Observation.org zusammen und bieten eine sogenannte Hummel-Challenge an. Die wird dieses Jahr zweimal stattfinden, einmal im Frühjahr. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Genau, 20. März bis 9. April. Und im Sommer, 20. Juni bis 3. Juli, auch das findet man auf unserer Webseite. Und da geht es darum, dass man sehr gerne vornehmlich in den Agrarlandschaften rausgeht und alle Hummeln, die man finden kann, fotografiert. Man kann da eben auch bester Hummel-Challenge mitwirkender werden und so weiter. Das ist also so auch so ein bisschen so eine Gamification-Geschichte. Und da kann man auf jeden Fall ohne Voranmeldung mitmachen dieses Jahr.
Also wenn man in Riddagshausen mal unterwegs ist, Handy zücken und die Bilder an Tünen schicken.
Nee, direkt in der Observation-App, Ops Identify für Android, und wie sie jetzt für Apple heißt, weiß ich nicht, aber
findet
das
raus.
Findet man, genau. Ja.
Was bietet das Tünen an? Welche Möglichkeiten gibt's da für das Wildbienen-Monitoring?
Also bei unserem Tünen und in unserem Wildbienen-Monitoring-Projekt ist es uns sehr, sehr wichtig, dass jeder und jede mitmachen kann. Es braucht keine Vorerfahrungen, keine Artenkenntnis. Funktioniert eben gut in dem Nisthilfen-Monitoring, wo die Nisthilfen aufgestellt werden. Dafür gibt's Anleitungen etc. pp. Von uns. Es werden dann die Belegungen dieser Nisthilfenbrettchen fotografisch dokumentiert und an uns geschickt, wo wir sie auswerten. Beim Hummel-Monitoring kann man sich natürlich auch als Ehrenamtlicher engagieren. Da muss man dann einen Kescher kaufen, kann eben diese Transektgänge abgehen, einmal monatlich auch die Tiere wieder fotografieren, an uns schicken. Bei den Nisthilfen, jetzt springe ich ein bisschen hin und her, mein Gehirn ist immer ein bisschen durcheinander. Bei den Nisthilfen kommt dann natürlich noch die DNA-Probenahme dazu. Und da ist ganz schön viel, was wir da anbieten und wo man eben aktiv werden kann. Dann natürlich der Informationsaustausch, den wir geben. Wir werden jetzt auch im Laufe des Jahres schauen, wie wir auch Netzwerkarbeit unter unseren Ehrenamtlichen ermöglichen können. Es gibt Apps, mit denen kann man Hummeln erfassen. Also ganz, ganz viel.
Ergänzung, Frank?
Also wir versuchen tatsächlich für ganz unterschiedliche Zielgruppen auch Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen. Was Wiebke schon erwähnt hatte, nicht nur unsere Monitoringprogramme und Schulungsangebote, sondern wir möchten auch Wissenschaftskommunikation betreiben. Das heißt, Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, auch in die breite Bevölkerung tragen, wofür wir zum Beispiel Vorträge anbieten, die dann auch online stattfinden, sodass sich auch jeder, egal wo er ist, in Deutschland, auch natürlich in Braunschweig, daran beteiligen kann dann.
Und wir haben auch einen Instagram-Kanal. Wildbienen.
Ah, Wildbienen.thün. Super. Die Assistenz hat direkt rausgesucht.
Dankeschön.
Danke. Was wäre, wenn wir keine Bestäuber mehr hätten? Könnten wir das technisch lösen oder durch Einsatz von Personen?
Ja, ich war ganz lapidar gesagt, nein. Sonst wäre unser Projekt jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Nee, aber tatsächlich, also das wäre ja ganz utopisch und ganz, ganz weit gedacht, wäre das sicherlich irgendwie möglich. Aber ich halte das schon für unrealistisch. Einfach weil ja nicht nur die Menge der Bestäubung wichtig ist, sondern auch die Qualität der Bestäubung. Und ich glaube, das können wir Menschen nicht lösen und auch nicht irgendwie über Maschinen oder sowas. Das Drohnen ist einfach, oder Drohnen, das ist einfach, so ein Ökosystem ist ja so verschachtelt miteinander und das überlappt sich alles. Das verstehen wir noch gar nicht. Wir denken immer, wir verstehen die Natur und die Ökosysteme und die Vorgänge, aber an so vielen Stellen verstehen wir es noch nicht. Und ich glaube, wenn wir dann uns hinstellen würden und sagen, ach, wir übernehmen jetzt einfach die Bestäubung, da würden wir, glaube ich, viel schief machen, ohne es zu wissen.
Genau. Und das reicht halt auch nicht aus, dass man einfach mit einer elektrischen Zahnbürste dann von Blüte zu Blüte rennt und die Bestäubung übernimmt, sondern beispielsweise bei Erdbeeren hat man auch festgestellt, dass die Qualität der Erdbeerfrucht, die hängt auch damit zusammen, wie vielfältig eigentlich die Bestäuberpopulation drumherum ist. Das heißt, es reicht nicht die eine Art, die dann die Erdbeere bestäubt und dann gibt es eine perfekte Erdbeere, sondern es ist einfach die Vielfalt, die dann auch für eine gewisse Qualität sorgt.
Wir haben jetzt über eure Arbeit gesprochen, vor allem dann über die Citizen Science Projekte, das Wildbienenmonitoring, wie man sich einbringen kann, welche Möglichkeiten es gibt, die vielen motivierten Freiwilligen, die jetzt bundesweit schon unterwegs sind, eure Angebote in digital und bald auch in Präsenz. Wollt ihr noch ein Statement abgeben für die Wildbiene?
Ja, dann kann ich vielleicht anfangen. Also wir haben es ja vielleicht auch versucht, hier deutlich zu machen, dass wirklich jeder auch etwas für Wildbienen tun kann. Also wir sind schon froh, dass überhaupt die Aufmerksamkeit für die Wildbienen so gesteigert werden konnte in den letzten Jahren. Und jeder kann wirklich für sich selber da etwas tun. Und sei es nur bestimmte Balkonpflanzen oder Pflanzen auf dem Fensterbrett zum Beispiel bereitzustellen für Wildbienen, sodass man also auch in der Stadt oder wo auch immer man lebt, genügend Nahrungsressourcen für Wildbienen schafft.
Welche Pflanzenarten bieten sich an?
Na, da bieten sich verschiedene Kräuter an. Also wenn man Minze mag, dann kann man die stehen lassen, blühen lassen und schon ist das auch sehr attraktiv für Wildbienen.
Wiebke, Statement für die Wildbiene.
Ja, ich würde nochmal das Statement vom Anfang aufgreifen. Die Wildbiene ist keine Honigbiene. Und das hat aber inzwischen auch die breite Öffentlichkeit verstanden. Und das freut mich sehr. Und es ist auch in der Politik angekommen, das Thema, wie wichtig Wildbienen sind für uns Menschen und überhaupt für funktionierende Ökosysteme. Und da passiert eben in der Gesellschaft, in der Politik, in der Forschung gerade ganz, ganz viel. Und es ist schön, dass sich so viele da auch engagieren. Wir mit unserem Projekt wären noch lange nicht so weit, wenn es nicht so viele interessierte Menschen gäbe. Und ich glaube, es sieht vielleicht sogar ganz gut aus für die Zukunft der Wildbiene.
Wunderbar. Vielen Dank fürs Kommen, für den Austausch, den kurzweiligen Podcast jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der einen oder anderen Bienenbesichtigung mal in Riddagshausen oder an den Teichen, Okerauen, irgendwo wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank.
Bis bald. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.